Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr, wir sind an diesem besonderen Tag in deinem Namen zusammen, um das heilige Abendmahl zu empfangen, uns daran zu freuen, dass du uns gestiftet hast, aber auch zu hören, was du uns sagen willst. Segne an uns dein Wort und hilf, dass wir es verstehen. Amen. Liebe frisch Konfirmierte, liebe Jugendliche, liebe Angehörige, liebe Gemeinde, weiß von euch noch jemand, was es damit auf sich hat? Besitzt jemand sowas? Das haben sich vor allen Dingen Mädels, ich weiß nicht, Jungs gibt es da glaube ich nicht, die sowas gemacht haben. Mädels haben sich sowas als Andenken, als Zeichen der ewigen Freundschaft gegeben. Ein Herz aus zwei Stücken, das gab es als Anhänger für die Kette oder als Schlüsselanhänger oder als T-Shirt. Und da gab es eine Sollbruchstelle, man hat das Herz also zerbrochen, an jeder Seite war eine Kette und dann hat es jeder von den beiden besten Freundinnen mitgenommen zum Zeichen, wir sind für immer und ewig beste Freundinnen. Kennt das noch jemand? Wer hat einen Ehering und hat ihn dran? Das sind doch immerhin einige. So etwas Ähnliches, aber auch wieder ganz anders. Ein Zeichen, dass sich ein Paar gibt für die Ehe. Bei der Verlobung hat man auch so ähnliche, wer sich verlobt. Zum Zeichen, wir gehören zusammen und das ist wirklich auch für immer gemeint. Wir wissen, die Best Friend Forever Dinger, die landen irgendwo in der Schublade oder fliegen weg, weil man die Freundin längst aus dem Auge verloren hat. Bei Paaren ist es manchmal auch so, leider, dass die Ehe eben nicht hält, aber gedacht ist es, die Ringe, ein Ring ist ja was Unendliches, der hat ja kein Ende und keinen Anfang, als Zeichen für die Zusammengehörigkeit, zumindest bis der Tod uns scheidet. Noch was in der Art? Wer hat sowas? Alle, die kein Haus haben wahrscheinlich, die haben einen Mietvertrag. Was haben diese drei Dinge gemeinsam? Es geht darum, dass zwei Parteien, zwei Menschen oder zwei Gruppen oder eine Firma und ein Mensch oder zwei Firmen, dass sie etwas vereinbaren, sich über etwas verabreden, einen Vertrag schließen. Ganz unterschiedlich, geht um ganz unterschiedliche Dinge, es geht um Liebe, es geht um Freundschaft, es geht um Wohnen, aber es wird vereinbart zu diesen Regeln und das ist zwischen uns jetzt verbindlich. Ein Zeichen, dass es nicht bloß gesagt ist, wir werden das so machen, sondern verbindlich, das ist so, das gilt jetzt und darauf kann man sich verlassen. Ich habe noch eins. Also, als ich so im Grundschulalter war, da gab es ja nur Indianer. Also jeden Tag kamen meine ganzen Freunde und wir haben im Garten Indianer und Cowboys gespielt. Das Häuschen, was mein Vater als Puppenhaus für die Mädels gebaut hat, das haben wir okkupiert. Das war das Büro des Sheriffs, dort wurden die Gefangenen eingesperrt und so weiter. Ging also nur um Indianer. Ich habe im Leuchtturm, unserem Kinderprogramm, dieses Bild gezeigt und hat gesagt, weiß jemand, was das ist? Und der einzige Junge, der was wusste, hat gesagt, das guckt mein Papa immer an. Also, was machen die? Old Shatterhand und Winnetou schließen Blutsbrüderschaft. Also auch ein ganz besonderer Vertrag, nicht mit einem Ring, nicht mit einer Kette, nicht mit einer Unterschrift, sondern sie öffnen sich irgendwie die Adern am Arm, ich habe nicht die Pulsader, und drücken das aufeinander mit der Vorstellung, dass ihr Blut sich vermischt und dass sie dadurch Brüder sind, weil sie dasselbe Blut in ihren Adern haben. Ich weiß gar nicht, ob dieser Brauch historisch ist. Karl May war ja, bis er die Bücher geschrieben hat, nie in Amerika, hat er nur aus zweiter Hand Informationen und viel Fantasie. Aber auf jeden Fall ist das zu einer Redewendung geworden, Blutsbrüderschaft. Wir gehören zusammen, Blut ist dicker als Wasser, sagt man, also wer vom selben Blut ist, der hält immer zusammen, was auch passiert. So wie Brüder, so wie Eltern und Kinder, so wie andere nahe Verwandte, so halten wir als Blutsbrüder zusammen. Warum erzähle ich euch das alles? Weil es heute am Gründonnerstag und in unserem Predigttext, den wir gerade gehört haben, auch um so eine Art Blutsbruderschaft geht. Blut ist ja eine Verbindung für Leben und Tod. Blut ist ein Zeichen des Lebens. Ohne Blut kann man nicht leben. Blut spenden, wird immer gesagt, heißt Leben spenden, weil Menschen Blut brauchen, wenn sie nicht genug haben oder welches zu viel verlieren, können sie nicht mehr leben. Andererseits ist Blut auch ein Zeichen für den Tod. Wenn irgendwo eine Menge Blut ist, dann muss man sich Sorgen machen, dass jemand zu Tode kommt, verblutet, nicht überleben kann. Genau, und die Bibel redet auch von einem Bund mit Gott, der mit Blut geschlossen wird. So eine Art Blutsbruderschaft zwischen Gott und den Menschen. Ich lese die Verse nochmal, wie wir sie gehört haben, nach Luther einzeln vor. Und zu Mose sprach der Herr: Steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein nahe sich zum Herrn und lasse jene sich nicht nahen und das Volk komme auch nicht mit ihm herauf. 70 Menschen, 70 Älteste, also sowas wie die Volksvertretung, der Landtag der Israeliten wird ausgewählt, Gott von Fern anzubeten. Nur Mose darf ganz nah zu Gott kommen, auf den Berg, auf den heiligen Berg Sinai hoch. Warum ist das so? Weil Gott heilig ist. Wir vergessen das manchmal, auch gerade in unserem lutherischen, christlichen oder frommen Umfeld, vergessen wir manchmal, dass Gott heilig ist. Gott ist nicht ein Kumpel, dem wir mal auf die Schulter klopfen und sagen, lass uns mal Eis essen gehen und dann werden wir uns mal wieder zufällig treffen, dann können wir mal wieder quatschen. Sondern Gott ist ein heiliger Gott. Wir Menschen sind sterblich. Gott ist ewig. Wir Menschen sind Sünder. Gott ist heilig und unfehlbar. Wir Menschen sind nicht würdig, ihm zu begegnen und wir würden das auch gar nicht mit unserer Sündhaftigkeit und Sterblichkeit überleben, wenn wir ihm einfach so gegenübertreten könnten. Aber Gott möchte eine Verbindung zwischen uns und ihm. Er möchte den Kontakt mit uns halten und deswegen schließt er einen Bund mit uns. Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Da antwortete alles Volk wie aus einem Munde: Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unten am Berge und 12 Steinmale nach den 12 Stämmen Israels. Also als erstes sagt Gott, wenn wir den Bund schließen, dann gebe ich euch erstmal die Regeln. Ein Bund hat immer Regeln. Wenn zwei Mädchen sich hier dieses Best Friends Forever Herz teilen, dann gibt es zwar keinen Vertrag dazu, aber es gibt ein paar Regeln. Zum Beispiel, dass die Freundin, die dieses halbe Herz genommen hat, nicht am nächsten Tag mit einer anderen auch wieder dieses Herz teilt und am Ende 1000 beste Freundinnen hat. Sondern das ist was Exklusives. Wir beiden sind beste Freundinnen und niemand anders. Die anderen können wir auch leiden, mit denen spielen wir auch. Aber beste Freundinnen sind nur wir zwei. Das ist inbegriffen mit diesem geteilten Herz. Oder in einer Ehe. Manche schließen einen Ehevertrag. Aber auch wenn man das nicht hat, sind ein paar Dinge eigentlich klar, wenn es nicht anders vereinbart war. Zum Beispiel, dass beide Partner sich die Treue halten, dass man nicht nebenbei noch andere Beziehungen unterhält. Oder dass man füreinander da ist in schwierigen Zeiten, in der Not. Dass man ehrlich zueinander ist. Also jetzt nicht im Blick auf die Weihnachtsgeschenke oder so, aber im Blick auf wesentliche Dinge, dass man da keine Geheimnisse gegeneinander hat. Dass man zueinander hält und nicht hinterm Rücken über seinen Partner schlecht redet und so weiter. Und beim Mietvertrag ist es sowieso klar, da gibt es eine Menge Paragraphen, die dort niedergeschrieben sind, wie das Mietverhältnis aussieht und alles, was dort nicht steht, steht im bürgerlichen Gesetzbuch unter dem Thema Mietrecht. Und auch bei der Blutsbruderschaft ist es so, wenn man diese Blutsbruderschaft schließt, dann heißt das automatisch, die Regel ist, dass wir uns zueinander verhalten wie Brüder. Dass wir einander beistehen, dass wir immer zueinander halten, dass wir uns gegenseitig raushauen, wenn einer in Not ist und dass der andere sofort da ist, wenn der eine Hilfe braucht, Blutsbrüder. Und so ist es auch mit Gott. Er sagt, wenn wir den Bund schließen, dann gebe ich euch zuerst mal meine Gebote. Und die Gebote sind wichtig. Wir haben zur Konfirmation schon drüber gesprochen am Sonntag. Manche Christen denken ja, nur Gebote sind nicht so. Die Gnade und die Liebe ist wichtig und die Gebote, die brauchen wir nicht unbedingt. Doch, die sind die Grundlage. Hier die Kanzel, auf der ich stehe, die trägt Mose mit den Geboten in der Hand. Gott gibt uns seine Regeln zum Leben und die sind gut so und die sollen wir halten. Und da hat die uns nicht gegeben, damit wir sagen, ja, mal gucken, das eine könnte ich vielleicht mal halten, das andere gefällt mir nicht so, das dritte ist mehr was für meine Kinder. Nein, er gibt uns diese Regeln, dass wir unser Leben danach ausrichten. Wir schaffen das nicht immer. Aber die Voraussetzung ist, dass wir sagen, ja Gott, deine Regeln sind gut und ich nehme sie für mich an und ich will mein Leben darauf aufbauen. Und genau das sagen auch die Israeliten. Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da sandte Mose junge Männer aus den Kindern Israel hin, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die Becken, die andere Hälfte aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, noch einmal, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Dann nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund aller dieser Worte. Zu dieser Zeit, als das Volk Israel gerade am Sinai angekommen war, da waren die Priester noch nicht eingesetzt. Aaron war noch nicht als Priester geweiht und seine Söhne, er hatte das Priestergewand noch nicht. Es gab diese Stiftshütte noch nicht, wo die Priester Dienst tun. Das war alles noch nicht geregelt. Aber das macht nichts, deswegen kann man trotzdem das Opfer halten, Gottesdienst halten. Die Ältesten machen das und die jungen Männer. Also alt und jung. Alt und jung zusammen sind die Gemeinde und alle, die zusammen feiern Gottesdienst und tun das, was nötig ist. Es ging also auch damals schon ohne Priester und ohne Hauptamtliche. Die Hauptsache, die Gemeinde ist zusammen, alt und jung, um diesen Bund mit Gott zu schließen. Und dann gibt es auch einen Weg. Warum ist dazu das Blut nötig? Warum müssen Stiere geschlachtet werden und Blut vergossen werden? Wir haben schon mal gesagt, Blut ist Leben, Blut ist Tod und Blut steht auch für die Schuld und für die Sühne. Also Blut vergießen ist das schlimmste Verbrechen, somit was ein Mensch machen kann, einen anderen zu töten, sein Blut zu vergießen. Und seit Menschengedenken war es eigentlich so, wenn jemand Blut vergossen hatte, dann wurde auch sein Blut vergossen. Also auf einen richtigen, handfesten Mord folgte die Todesstrafe. Das ist heute nicht mehr so, da gibt es Gründe. Und ein Grund davon ist auch hier in dieser Geschichte enthalten oder bei dem, was wir heute feiern. Aber Schuld hat etwas mit Blut zu tun und für schlimme Schuld kann zur Sühne nur Blut fließen. Und deswegen wurden diese Stiere geschlachtet. Ohne dass ein Mensch sein ganzes Leben an Gott gibt, ohne dass ein Mensch bereit ist, Gott gehorsam zu sein bis zum Tod, ohne dass ein Mensch Buße tut, seine Schuld erkennt und anerkennt, dass er Vergebung braucht, dass er Sühne braucht für seine Schuld, ohne das kann es keinen Bund vor Gott geben. Und deswegen ist dieses Blut hier so nötig. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Sie steigen also jetzt hinauf auf den Berg Sinai, Mose und die 70 Ältesten. Es wird ganz schönes Gekletter gewesen sein, lauter alte Leute. Mose war weit über 80, sein Bruder vermutlich auch und die anderen waren die Ältesten. Die wären auch alle keine 20 mehr gewesen sein. Aber sie waren nicht allein, auch Nadab und Abihu sind mitgestiegen. Das waren die Söhne von Aaron. Und das zeigt, die nächste Generation wird mit einbezogen. Die Alten machen das nicht alleine. Die nächste Generation kommt schon mit und sie soll Gott auch selbst begegnen. Und nicht nur sagen, ja, mein Vater hat es so gemacht, mache ich jetzt auch so, sondern sie sollen selbst Gott begegnen. Und sie sahen den Gott Israels. Na nur, ich denke, man kann Gott nicht sehen und man darf Gott nicht sehen. Man überlebt das nicht. Es steht hier, und sie sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Sie sahen ihn, aber es wird nur davon geschrieben, dass sie seine Füße sahen. Und wenn ich die Füße von jemand sehe, dann weiß ich, der ist da, aber ich kann ihn im Ganzen nicht sehen. Wenn ich also aus dem Stadtbad komme und mich umziehen will und gehe an den Kabinen vorbei, überall dort, wo ich Füße sehe, brauche ich nicht reinzugehen, da weiß ich, da ist jemand drin. Ich kann den nicht sehen, sein Gesicht nicht, auch nicht, was der gerade anhat oder auszieht, aber ich weiß, da ist einer drin, weil ich die Füße sehe. Dem Prophet Jesaja ging es ähnlich. Der hat gesagt, ich sah den Herrn im Tempel. Sein Saum füllte den ganzen Tempel. Das heißt, er hat gesagt, ich habe den Herrn gesehen, aber als er es beschreibt, kann er bloß sagen, der ganze Tempel war vom Saum, also hier vom untersten Zipfel des Gewandes, ausgefüllt. Also hat Gott selber gar nicht gesehen, nur den Saum seines Gewandes. Und so haben auch Mose und die Ältesten die Füße Gottes gesehen. Das heißt, sie wussten, Gott ist da. Und ich denke, es gibt unter uns einige, die haben diese Erfahrung gemacht. Nicht, dass sie die Füße Gottes gesehen haben, aber dass sie Momente erlebt haben, wo sie genau wussten, Gott ist hier. Sie haben ihn nicht gesehen, aber sie wussten ganz genau, man hat es gespürt, man hat irgendwas erlebt, man ist sich was bewusst geworden und hat gemerkt, jetzt ist Gott hier. Manchmal sagen das auch Leute nach dem Gottesdienst, dass sie sagen, da in diesem Moment oder in diesem Gottesdienst, da war die Gegenwart Gottes spürbar. Manchmal auch, wenn man alleine zu Hause betet, die Bibel liest oder bestimmte Erfahrungen macht und man plötzlich merkt, Gott ist da. Manchmal erschrickt man da sogar und denkt, Mensch, so nah ist jetzt Gott. Wir sehen immer nur die Füße, wir sehen Gott nicht im Ganzen. Wir können nicht in sein Angesicht sehen, das würden wir auch nicht überleben. Aber wir sehen die Füße, wir stehen im Zipfel seines Gewandes, weil uns Gott zeigen will, ich bin wirklich da, ich bin Realität. Und dann heißt es war zu seinen Füßen wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Ich weiß nicht, ob jemand Saphir zu Hause hat, ein Saphir. Ist das wieder modern, Ringe mit dem Stein zu tragen? Aber wenn jemand ein Saphir hat, dann bloß einen kleinen Klunker. Aber hier ist von einer Fläche die Rede, also eine ganze Fläche von Saphir. Saphir ist also ein, ich weiß nicht, ob es ein Edelstein ist oder ein Halbedelstein, aber sowas leuchtend Blaues. Und da das ein bisschen wie Glas ist, kommt das Licht also auch so von innen heraus. Und es erinnert manchmal an den Himmel oder an ein weites Meer. Das Meer, wenn es ganz still ist, dann kann das blau sein. Ja, wenn es bewegt ist, dann ist es mehr dunkel, schwarz und grau oder grünlich. Und am Strand ist es manchmal so azurblau. Aber saphirblau ist es, wenn es ganz still ist und man dort in der Mitte des Meeres ist, in der Tiefe. Oder wie der Himmel eben. Manchmal ist der Himmel ja nicht so hellblau, sondern so richtig tiefblau. Hat so eine richtige Tiefe. Das ist wie Saphir. Zu den Füßen Gottes breitet sich eine Fläche von Saphir aus. Damit ist gemeint, das ist wie der Himmel, das ist wie das Meer. So weit, so tief, so unendlich, so klar, aber gleichzeitig auch so still. Das Meer ist ja nie still, das bewegt sich ja immer und macht auch immer Geräusche. Aber hier ist eine riesige, eine großartige, gewaltige Stille. Keine Bewegung und kein Laut. Ruhe, Frieden, Klarheit, Freude. Manche von euch, manche sind dafür nicht geboren, aber manche stehen ja vielleicht am Meer und können dort einfach sich nicht satt sehen. Wenn man kleine Kinder dabei hat, ist es schnell vorbei, aber wenn man alleine ist, dann kann das so ein Moment sein. Oder wenn man auf einem Berggipfel steht und den blauen Himmel sieht, der in den Bergen ganz anders blau ist als unten im Flachland. Oder wenn man, für manche ist das auch so ein Moment, wenn man einen Vormittag am Pool liegen kann. Oder wenn man ein Haus in den Bergen hat. Oder wenn man die große Liebe findet. Aber das alles sind bloß Vergleiche, weil das alles nur Momente sind und nur teilweise diesen Frieden und diese Vollendung uns bringen. Der hier ausgedrückt ist mit dieser Fläche von Saphir. Tiefe und Stille und Klarheit und Ruhe. Gottes Gegenwart ist das alles, weil Gott das ist. Und Gott ist immer da, seine Gegenwart ist eigentlich immer da, aber wir kommen nur schwer hinein, weil wir immer so viele Dinge haben, die uns ablenken, an die wir denken müssen, die wir noch machen wollen, die unseren Kopf ausfüllen, unser Herz ausfüllen. Und deswegen kommen wir schwer in diese Ruhe, aber wenn wir die Gegenwart Gottes gewinnen, dann können wir die erleben. Im Gottesdienst kann es solche Momente geben, wenn man zu Hause sich wirklich einmal Zeit nimmt, in Ruhe zu beten, zur Stille zu kommen, wenn man die Bibel liest, wenn man die Bibel sagt, dass Gott sucht, dann kann man diese Stille, diesen Frieden für Momente erleben. Und manchmal merkt man auch, dass man die mitnimmt. Dass auch, wenn man zurück in die Hektik geht, diese Stille, diese Fläche von Saphir da bleibt, diese Ruhe, in die man eingetaucht war und wo man weiß, die ist da, die ist um mich, auch wenn ich es nicht immer so leben kann. Und er reckte seine Hand nicht aus wider die Edlen Israels. Das muss extra erwähnt werden. Gott reckt seine Hand nicht aus, also er schmeißt sie nicht runter vom Berg, er vernichtet sie nicht, er drückt sie nicht zu Boden. Er sagt nicht weg von mir, ihr seid Sünder, ihr seid Menschen, ihr seid meiner nicht würdig, sondern er lässt sie in seiner Gegenwart sein, weil Gott das möchte und weil sie durch das Opfer, durch das Blut der Stiere in diesem Fall die Vergebung ihrer Sünden erlebt haben. Obwohl Gott, wenn wir in diese Welt, manche Leute schauen in die Welt und sagen, es kann keinen Gott geben, was da alles passiert. Doch, es gibt einen Gott. Und das ist ein schrecklicher Gott. Das ist seine eine Seite. Er ist ein schrecklicher Gott, den wir nicht verstehen und den wir nicht leicht nehmen dürfen. Aber die andere Seite Gottes ist, dass er uns verbunden sein will. Dass er uns ein Vater sein will und ein Freund und ein Begleiter und Beschützer. Habt ihr das schon mal verglichen mit einer Löwin? Es ist nicht ratsam, sollte jemand von euch mal in Afrika auf eine Safari gehen und dort auf einen Löwenrudel treffen, da rauszugehen und zu sagen, ich will die mal streicheln, die sind so kuschelig, die mit ihrer Mähne. Das ist nicht ratsam. Ein Löwe und eine Löwin, und schon gar nicht, wenn die Junge haben, die sind kein Spielzeug. Ein Löwe ist ein schreckliches Tier und ich weiß, meine Frau war 13 Monate in Afrika, dort hat es immer wieder Todesfälle gegeben von Löwen, weil das eine Gegend war, wo die Löwen nichts anderes gefunden haben als Menschen, was sie fressen konnten. Und das kommt bis heute immer wieder vor, dass Menschen von Löwen zerrissen werden, teils aus Hunger, teils weil sie sich angegriffen fühlen. Löwen sind schreckliche Tiere, wenn man ihnen gegenübersteht. Aber für die Babys ist die Löwenmutter die Beste und die Liebste. Und da opfert sie sich auf. Und für die ist sie da, da lässt sie sich auf sich rumturnen und gibt alles für ihre Kleinen, um sie zu beschützen und um sie zu ernähren, um sie großzuziehen. Und das ist etwa das Bild von Gott. Man sollte mit Gott nicht spaßen oder ihn als Kumpel betrachten, den man mal auf die Schulter hauen kann und ein Bier spendieren. Aber er ist für seine Kinder, die zu ihm gehören, oder nach diesem Text, die einen Bund mit ihm geschlossen haben, zu denen ist er treu und voller Liebe und zu denen hält er. Und die lässt er vor sich stehen in seiner Gegenwart und reckt die Hand nicht gegen sie aus, wie es hier steht. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Nicht nur, dass sie in der Gegenwart Gottes sein dürfen, sie dürfen sogar essen und trinken. Das heißt, das ist die Gemeinschaft, essen und trinken miteinander. Das macht eine Familie aus, das macht Freundschaft aus, zu essen und zu trinken. Ja, wenn jemand vor der Tür steht und sagt, hallo, ich hier bringt ja das Buch vorbei, was ich hier ausgeborgt habe, und ich sage danke, alles klar, tschüss, dann ist das nicht mein Freund. Wenn es mein Freund wäre, würde ich sagen, komm rein, kann ich noch einen Kaffee machen, müssen wir Abendbrot essen. Das sind Freunde, die zusammen essen. Und so ist es auch in der Gemeinschaft, in der Familie. Eine Familie, die überhaupt nicht mehr zusammen ist, die muss sich fragen, ob sie noch eine Familie ist. Essen und Trinken miteinander verbindet. Und die Gegenwart Gottes zu erleben, verbindet auch und ist ein Grund zum Feiern. Und deswegen steht hier, sie aßen und tranken im Angesicht Gottes, weil sie diesen wunderbaren Moment gemeinsam erlebt hatten und weil sie das verbunden hat. Was Mose und die Israeliten damals erlebt haben, das gilt für uns noch ein Stück großartiger und noch ein Stück tiefer. Nämlich nicht, dass für uns Stiere geschlachtet werden, damit unsere Sünden abgewaschen werden und wir vor Gott treten können, sondern das Blut, das uns reinwäscht und uns vor Gott heilig und angenehm macht, das hat Gott selbst vergossen. Das kommt von ihm selbst. Und weil es von ihm selbst kommt, von dem Sohn Gottes, von dem heiligen Gott, deswegen gilt es für immer. Da müssen nicht immer wieder Stiere geschlachtet werden und Schafe und Tauben und Ziegenböcke, sondern dieses Blut des Gottessohnes, das gilt ein für alle Mal. Er hat dieses Blut fließen lassen am Kreuz, um uns zu vergeben. Und wir dürfen im Abendmahl aufnehmen und die Gewissheit haben, das gilt für mich. Das ist ein Bund, den Gott jetzt mit mir schließt. Das ist sicher, dass ich dazugehöre, denn ich habe sein Leib und Blut aufgenommen. Ich habe Gemeinschaft mit ihm erlebt. Und meine ganzen bisherigen Irrwege, die ich gegangen bin, die darf ich vor ihm hinlegen und er wäscht sie ab. Und mein Scheitern, das ich bis jetzt noch immer wieder erlebe, wenn ich versuche, seinen Geboten zu folgen, das kann ich vor ihm hinlegen und er wäscht es ab. Und überall, wo ich seine Heiligkeit missachtet habe und habe die Verbindung mit ihm auf die leichte Schulter genommen, das kann ich vor ihm hinlegen und er wäscht es ab. Die Gnade gilt für uns und das Abendmahl, Brot und Wein, sein Leib und Blut geben uns die Gewissheit, das gilt für dich. Dir gilt seine Gnade, sein Blut macht dich rein, sein Leib und Blut für dich, für uns, für Alte und Junge, für Große und Kleine, für die, die schon seit Jahrzehnten dabei sind und für die, die ganz neu hineingekommen sind. Lasst uns das heute feiern, dass er uns annimmt und dass wir vor ihm und bei ihm sein dürfen. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm vertrauen.